Herzlich willkommen zu Leben und Lassen, dem Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod. Wir ducken uns nicht weg, sondern schauen hin, klären auf, sprechen mit Fachleuten und holen diese Themen ins Leben, denn sie gehören einfach mit dazu. Wir sind Alexander Lategan und Katrin im Winkel. Präsentiert und unterstützt wird das Ganze vom Verein Forum Dunkelbund e.V. Herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Leben und Lassen. Wir haben heute zu Gast den Thorsten, Mitgründer vom Deutschen Kinderhospizdienst. Und die Katrin, die ist heute auch dabei, die hat immer noch Corona und deswegen ist sie immer noch mit dem Telefon zugeschaltet. Eventuell haben wir es am selben Tag gemacht wie die letzte Folge, deswegen könnte es eventuell so sein. Herzlich willkommen, Thorsten.
Dankeschön, hallo zusammen.
Ja, Thorsten, Deutscher Kinderhospizdienst beziehungsweise generell Kinderhospizdienst, was ist das überhaupt?
Ja, in der Kinderhospizarbeit begleiten wir Kinder und Jugendliche, die lebensverkürzend erkrankt sind. Begleiten bedeutet, wir bilden Ehrenamtliche aus in einem Kurs, der so etwa 100 Stunden ist. Und die vermitteln wir in die Familien und die begleiten dann die Kinder und Jugendlichen. Einmal die Woche für mehrere Stunden, bis sie versterben. Und dann gegebenenfalls auch noch die Familie darüber hinaus.
Ist das was, was quasi, ich sag mal, jetzt habe ich den Faden verloren, Katrin.
Das ging aber schnell.
Das ging aber flott, jetzt habe ich gerade total,
meine Güte. Hoffentlich liegt nicht am Thema.
Ein liebes Hallo erstmal auch von mir. Ich komme ja jetzt aus der Erwachsenenhospizdienstabteilung, wenn man so möchte. Das heißt, also für mich ist jetzt der größte Unterschied, den ich jetzt schon mal so höre, die Dauer, das heißt also darüber hinaus. Ne? Ich bin ja für die Erwachsenen quasi zur Stelle, die lebensverkürzend erkrankt sind und am Ende ihres Lebens sich befinden. Und danach ist für mich auch Schluss. Ne? Also das gibt vielleicht noch mal ein Trauergespräch mit Angehörigen, das ist bisher noch nicht vorgekommen, aber das kann ich mir vorstellen, dass das nochmal passiert. Wie gestaltet sich dann die Betreuung der Familien, wenn Kinder und Jugendliche verstorben sind und wie lange kann das noch gehen?
Das ist sehr unterschiedlich. Wenn das erkrankte Kind begleitet wird oder der erkrankte Jugendliche, ist es selten, dass die Ehrenamtlichen noch in der Familie bleiben nach dem Versterben des Kindes. Dann ist es auch eher eine Frage der Trauerabteilung bei Forum Dunkelbund. Wenn ein Geschwisterkind begleitet wird, also Schwester oder Bruder, dann ist es nicht unüblich, dass der oder die Ehrenamtliche, die eine Beziehung aufgebaut hat zu dem Kind oder der Jugendlichen, dass die dann noch so lange in der Begleitung bleibt, wie der Jugendliche oder das Kind oder die Jugendliche das möchte. Das können ein paar Wochen sein, ein paar Monate, es kann aber auch ein Jahr sein, wo sich das dann so langsam ausschleicht, wo es immer weniger wird und irgendwann der oder die Begleitete sagt, nee, jetzt ist gut, jetzt fühle ich mich auch damit soweit okay. Und oft ist es dann so, dass diese Begleitung in eine lose Freundschaft mündet. Also der Kontakt reißt oft gar nicht ganz ab. Das ist auch gut so.
Okay, das ist auch eine neue Perspektive für mich, da nicht den tatsächlich erkrankten Menschen zu begleiten, sondern Angehörige. Wie gestaltet sich das?
Also Kinderhospizarbeit, wenn du aus Erwachsenenhospizarbeit kommst, musst du komplett neu denken. Ja, also Erwachsenenhospizarbeit ist ja tatsächlich die letzte Phase des Lebens. Da macht man oft Biografiearbeit, überlegt sich, was war denn, da gibt es noch Themen, die aufzuarbeiten sind und so weiter. Wir haben es hier mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die ja so ein gelebtes Leben mit vielen Höhen und Tiefen und möglicherweise auch offenen Fragen so gar nicht haben. Ja, und wir haben auch deutlich längere Begleitzeiträume. Ich begleite zum Beispiel einen jetzt 16-Jährigen seit über 4 Jahren. Der ist schwerst krank und mit Pech wird er auch versterben, bevor er erwachsen ist. Aber wir haben Begleitzeiträume in der Kinder- und Jugendhospizarbeit, die bis zu 15 Jahre dauern können. Und da baut sich natürlich eine ganz andere Beziehung auf. Da guckt auch nicht immer der Tod über die Schulter. Eigentlich haben wir mit Tod und Sterben in der Kinder- und Jugendhospizarbeit nichts zu tun. Hört sich komisch an, ist aber fast die Wahrheit.
Das heißt,
okay,
eure,
das ist tatsächlich komplett anders.
Das heißt, eure Aufgabe ist, wie du gerade schon gesagt hast, nicht biografisch, sondern ist zum Beispiel Wünsche erfüllen oder quasi Sachen, die man vielleicht noch erleben möchte oder Sachen ermöglichen, die sonst vielleicht wegen der Einschränkung nicht gehen zum Beispiel?
Ja, genau. So ist es ziemlich gut beschrieben. Okay. Ja.
Ich wollte es jetzt nicht
vorstellen. Wir würden dich sofort nehmen. Es ist so, dass Ziel der Kinder- und Jugendhospizarbeit ist, Lebensqualität und Lebensfreude so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Familie steht total unter Schock, und zwar die ganze Familie, wenn die Diagnose kommt. Und der Fokus ist, die Situation zu managen. Dabei bleibt unglaublich viel nach kürzester Zeit auf der Strecke. Soziale Kontakte bleiben auf der Strecke. Die Familie geht in die in den sozialen Rückzug, dann in die soziale Isolation. Und für die betroffenen Kinder ist natürlich auch viel nicht mehr möglich. Zum einen, weil sie an Potenzial verlieren. Das Sterben dauert einfach so lange, und je länger es dauert, umso mehr verlieren sie an Möglichkeiten, umso weniger können sie. Und das muss von den Eltern natürlich aufgefangen, gehandelt werden. Dann gibt's Pflegefragen, dann sind die Geschwisterkinder da, sodass eben viele Dinge, die für uns alle selbstverständlich sind, in den Wald gehen, ein Eis essen gehen, mal ins Kino gehen, das ist für die meisten Betroffenen fast unmöglich. Und die Kinder- und Jugendhospizarbeit, also die Begleiterinnen und Begleiter, die ermöglicht das dann. Die ermöglicht Dinge, die sonst nicht mehr möglich wären, mit dem Ziel Lebensfreude, Lebensqualität so lang wie möglich. Und zwar für die ganze Familie. Deshalb kommen eben auch die Geschwister ins Spiel.
Okay, und es gibt aber dann auch Begleitungen, die sich rein an die Geschwisterkinder wenden und nicht, okay.
Also ich höre da so ein bisschen raus, warum ist das
ja,
so?
Ja, genau.
Ja, die Kinder- und Jugendhospizarbeit wir nehmen quasi die ganze Familie als System wahr. Ja, geht es den Eltern schlecht, dann kann es den Kindern auch nicht gut gehen, und geht es den Geschwistern schlecht, dann hat das auch Einfluss auf das erkrankte Kind beziehungsweise die Eltern, die das erkrankte Kind pflegen und begleiten. Sodass manchmal die Frage im Raum steht, wenn wir eine Familie aufnehmen in die Begleitung: Wer hat denn den größten Bedarf? Also wo drückt der Schuh am meisten, der Familie, und womit ist der Familie als System am meisten geholfen? Und da kann es sein, wenn zum Beispiel die Oma schon regelmäßig zu einem erkrankten Kind kommt, eine tolle Beziehung dazu hat, dass das gar nicht die Baustelle in der Familie ist, sondern dass vielleicht ein Geschwister, das sich benachteiligt fühlt, um Aufmerksamkeit kämpft, in der Schule absackt. Also es gibt unterschiedliche Problemfelder, die da auftauchen können, dass dieses Geschwisterkind oder der Geschwisterjugendliche dann den größten Bedarf hat, sich begleiten zu lassen. Und dann wird eben eine Ehrenamtliche für das Geschwisterkind, Jugendlichen etabliert. So eine Begleitung sieht natürlich ganz anders aus als die Begleitung eines erkrankten Kindes, ganz klar. Es unterscheidet sich komplett, sowohl in der Intention wie auch in der Art der Begleitung. Aber es ist ganz normaler Teil der Kinder- und Jugendhospizarbeit.
Ich stelle mir jetzt gerade so die Frage, okay, also das Schema F so in dem Sinne kann es ja dann dementsprechend überhaupt gar nicht geben. Aber also wenn ich mir jetzt gerade so überlege, 100 Stunden, ja, das ist echt verdammt viel.
Aber es aber ist ja ein bisschen wie in der Erwachsenenspezialität.
Aber zum Beispiel
habe ich auch gemacht, genau.
Aber ich meine, da lernt man ja quasi dann, denke ich mir so, den Teil, wo man quasi sich auf etwas einstellen kann. Aber da ist es ja quasi so, man weiß ja gar nicht, ist es jetzt die ganze Familie? Ist es jetzt das, geht es jetzt um das betroffene Kind? Geht es jetzt um den Begleiter, ob das jetzt der Bruder ist oder vielleicht auch einfach nur ein guter Freund, vielleicht sogar? Das macht ja alles möglich, und das ist alles quasi über die Ehrenamtlichen, weil das stelle ich mir total herausfordernd vor.
Es ist herausfordernd, keine Frage. In der Ausbildung spielt eben ganz viel die eigene Haltung zu der Situation der Familie, zu Erkrankung von Kindern eine Rolle, weil Kinder- und Jugendhospizarbeit zeichnet sich tatsächlich dadurch aus, dass sie komplett unterschiedlich ist, ob ich einen Jugendlichen, eine Jugendliche habe mit einem schweren Herzfehler, die ansonsten kognitiv voll da ist, ganz normal leben kann, das Herz aber so schwach ist, dass sie irgendwann versterben wird. Das ist natürlich eine komplett andere Begleitung, als wenn ich einen Siebenjährigen habe, der Kinderdemenz hat und den oder die Ehrenamtliche jedes Mal nicht wiedererkennt und ich immer wieder von vorne anfangen muss. Das sind also die Art der Begleitung ist komplett unterschiedlich. Deshalb können wir in der Ausbildung auch gar nicht konkret darauf vorbereiten, dahingehend, dass wir sagen, das wird so oder so oder das wird so oder so. Was wir aber machen können, ist, dass wir aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln die eigene Haltung zur Arbeit immer wieder in Frage stellen, entwickeln, uns anschauen und sich entwickeln lassen. Weil wenn ich in einer komplett neuen Situation bin, die ich vorher gar nicht kenne, nützt mir meine Erfahrung gar nichts. Auch das, was ich gelernt habe, nützt mir nichts. Was mich aber immer trägt, ist meine Haltung.
Ja, das ist schön, ja. Gut formuliert, das stimmt wohl. Wie sieht denn dann diese Vorbereitung aus und die Arbeit an der Haltung in den Vorbereitungskursen?
Ja, wir nehmen die Ehrenamtlichen ganz schön ran. So, also und zwar, was ihre Persönlichkeit angeht. Also es geht darum, wie ist meine eigene Einstellung zum Thema Tod und Sterben? Was habe ich vielleicht schon erlebt im näheren Umfeld damit? Was für eigene Traumaerfahrungen habe ich? Was für eine Einstellung habe ich zu spirituellen Fragen? Was für eine Toleranz kann ich auch zulassen anderen gegenüber? Bin ich bereit und in der Lage, mich und meine Persönlichkeit zurückzustellen für ein anderes Ziel? Also es geht tatsächlich darum, den oder die Ehrenamtlichen kennenzulernen, von unserer Seite aus. Und es geht für die Ehrenamtlichen auch darum, sich selbst kennenzulernen und an konkreten Fragen, die wir dann besprechen, was ist in dieser Situation, was ist damit, was hast du da erlebt, was findest du da, die fragen wir natürlich nicht nur, da gibt es auch Übungen, die einen erleben lassen, was in bestimmten Situationen vielleicht abgeht bei Kindern und Jugendlichen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was hatte ich gerade gesagt? Also die Ausbildung.
Genau.
Bereitet die eben tatsächlich, oder wie kann man Haltung schulen? Haltung kann man eben schulen, indem man sich selbst öffnet, die eigene Haltung erstmal erfahrbar macht von anderen, für andere und bereit ist, eigene und neue Erfahrungen auch vermittelt zuzulassen. So würde ich das mal sagen. Und genau, das heißt, die Ehrenamtlichen sollen ihre Haltung, ihre eigene Haltung zu bestimmten Themen, zur Arbeit an und für sich, zu todkranken Kindern kennen und auch einschätzen können. Und die Koordinatorin, die den Kurs macht, muss das natürlich auch, damit sie dann die Ehrenamtlichen in die richtige Familie vermittelt.
Jetzt haben wir natürlich ganz viel über die Ehrenamtlichen gesprochen und jetzt auch über die Koordinatorin. Aber jetzt wollte ich mal einmal zu dir fragen. Wie bist du denn an die, ich sag mal, an das Thema Hospiz, erstmal als an sich die Thematik, aber vor allem jetzt eben auch so spezialisiert Kinder- und Jugendhospizdienst. Wie bist du daran gekommen, den zu gründen, das zu machen, diese Überlegung generell?
Wie viel Zeit haben wir? Okay, also ich habe 30 Jahre lang selbstständig gearbeitet, zum Teil in der Unternehmensberatung, Projektentwicklung, Kommunikationsberatung. Und da ist man viel unterwegs und lernt ganz, ganz viele Leute kennen, auch ganz viele Leute, die vielleicht nicht so angenehm sind vom Charakter. Und irgendwann habe ich einfach die Nase voll gehabt. So. Und dachte, ja, Geld verdient hast jetzt genug, jetzt musst du auch noch was Ordentliches machen. Ich war da 54 und dachte jetzt die letzten 15 Jahre, 16 Jahre Berufsleben, möchte ich eben nochmal etwas machen, hinter dem ich tatsächlich komplett stehe. Ich wusste aber noch nicht genau, was es sein soll, habe dann meinen Anteil der damaligen Firma verkauft und habe mir eine Auszeit gegönnt. Irgendwann bin ich dann auf das Thema Kinderhospizarbeit gestoßen und dachte, das hört sich spannend an. Das hat mich dann irgendwann nicht mehr losgelassen und ich dachte, okay, das probierst du aus. Und dann bin ich bei einem Dienst in Unna an Bord geklettert und habe mich selber ausbilden lassen. Das fand ich zuerst total komisch. Ich war ja Unternehmensberater, Kommunikationsberater und dann sollte ich in einem 100-Stunden-Kurs beigebracht kriegen, wie man mit Menschen umgeht. Hä? Und war dann aber nach und nach total froh darüber, weil es eben nicht um Kommunikationstechniken oder irgend sowas ging, sondern um Haltung. Ja, wie stehe ich denn zu mir, zum Tod, zu anderen, zu Glaubensfragen? Wie würde ich mich in bestimmten Situationen, die ich überhaupt gar nicht kenne, wo ich mich nicht darauf vorbereiten kann, verhalten? Und wie sehe ich Dinge, die wesentlich sind für diese Arbeit? Das war neu für mich, das fand ich klasse. Auch in der im Gegensatz zu dem, was man in der Unternehmensberatung macht, ja, also ich habe viel Führungskräfte am Wickel gehabt und ich hätte mir so oft gewünscht, an der Haltung der Führungskräfte arbeiten zu können. Gefragt waren aber immer Kommunikationstechniken, ja, die diese speziellen Führungskräfte oft überhaupt gar nicht weiterbringen, ja, weil es fehlte an der richtigen Haltung zum Mitarbeiter, zur Mitarbeiterin. Deshalb war ich eigentlich total begeistert von dem, was ich da erlebt habe und dachte, wow, die sind hier ja den meisten Kommunikationskursen für Manager weit voraus, habe mich dann eben dort ausbilden lassen und bin kurz bevor der Kurs zu Ende war, dann zu dem Jungen vermittelt worden, den ich immer noch begleite. Und mittlerweile ist das eine sehr gute Freundschaft mit dem Jungen und der Familie geworden. Und wer sich einmal mit Kinderhospizarbeit beschäftigt hat, das kenne ich von anderen auch, der wird da reingezogen. Also Vorsicht, ausdrücklich eine Warnung und ich spoilere jetzt mal, wer damit anfängt, die meisten lässt es nicht mehr los. So ging es mir auch und ich bin dann bei dem dortigen Träger auch hauptamtlich an Bord geklettert. Ich dachte, eine halbe Stelle, das kriegst du gerade noch hin und habe dann dort auch in der Zentrale mitgearbeitet und habe gemerkt, was gerade furchtbar schief läuft in der Kinderhospizarbeit. Also grundsätzlich nicht bei der Begleitung selbst. Das funktioniert alles wunderbar. Da arbeiten alle Hospize hervorragend, Hospizdienste, sondern bei den Trägern, dass da schief läuft. Und wieso Kinder- und Jugendhospizarbeit in Deutschland so wenig Erfolg hat insgesamt. Und habe dann irgendwann gedacht, da gibt es doch Möglichkeiten, das ist dann der Unternehmensberater mir durchgekommen, gibt es doch Möglichkeiten, dass man das besser machen kann. Und dann haben wir in Dortmund einen Träger gegründet und haben gesagt, wir bringen hier mal Konzepte auf den Weg, die es besser machen. So, das war so der Anstoß und das haben wir vor 5 Jahren angefangen.
Was ist denn genau der Knackpunkt? Was ist denn schief gelaufen? Beziehungsweise was ist jetzt das Alleinstellungsmerkmal, weil es gut läuft bei euch?
Ja. Das große Problem bei der Kinderhospizarbeit ist nicht das Begleiten an und für sich. Dafür gibt es tolle Konzepte, die funktionieren, die auch von allen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensten toll gemacht werden. Das Problem ist, dass die Familien nicht erreicht werden. Wir haben in Deutschland 50.000 Betroffene etwa, von denen etwa 3.500 begleitet werden. Das heißt, wir haben eine unglaublich hohe Zahl, über 93% von betroffenen Familien, die überhaupt gar nicht begleitet werden. Das liegt zum einen daran, dass es viel zu wenig Dienste gibt. Ja, das ist noch ein weiteres Problem. Es liegt aber auch daran, dass die bestehenden Dienste oft die betroffenen Familien nicht erreichen. Wir hatten in Dortmund die Situation, dass wir, als wir begonnen haben, hier einen Partnerdienst haben, der von einem kirchlichen Träger betrieben wird und die hatten nach 12 Jahren etwas über 30 Familien in der Begleitung. Wir haben in Dortmund über 300 Betroffene, also auch eine relativ geringe Begleitquote. Und als wir dort vorgesprochen haben und gesagt haben, wir haben ein neues Konzept, wir wollen was anders machen, um die Familien zu erreichen, wurde uns gesagt, es gibt hier keinen Bedarf, das müssten wir nach 12 Jahren doch wohl wissen. So. Und genau das ist das Problem. Die Dienste gehen davon aus, dass wenn sie einen Flyer irgendwo auslegen, im Internet stehen, die Familien, die Interesse haben, zu ihnen kommen. Ja? Mhm. Und die nicht zu ihnen kommen, haben kein Interesse. Das ist quasi der Umkehrschluss. Das geht aber an der Lebensrealität der Familien radikal vorbei. Weil wenn man sich vorstellt, wie so eine Familie aufgestellt ist, ne, die war bis vor kurzem, waren alle gesund, es gab eine Perspektive, Hochzeit, Abitur, was auch immer. Und plötzlich erkrankt ein Familienmitglied, ein Kind, so schwer, dass es sterben wird. Und die Ärzte sagen auch, keine Perspektive mehr, keine Therapie, gar nichts. Dann ist in der Familie das nackte Grauen passiert. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was in so einer Familie abgeht. Und infolgedessen zieht sich die Familie immer mehr zurück. Die ganze Arbeit fokussiert sich auf das erkrankte Kind. Die Geschwisterkinder kämpfen um Aufmerksamkeit. Die Familie ist total mit sich beschäftigt und damit beschäftigt, die Situation möglichst gut für die Kinder und für das betroffene Kind zu gestalten. Was die überhaupt nicht mehr haben, sind irgendwelche zeitlichen Freiheitsgrade, um sich darum zu kümmern, wer ihnen noch helfen könnte. Ja? Und in der Situation davon auszugehen, dass eine Familie, die Interesse an der Begleitung hat, sich im Internet informiert, bisschen googelt, guckt, welche Seiten gibt's denn da, welche Träger gibt's denn da, was gibt's überhaupt für Hilfe, und sich dann meldet, ist tatsächlich lebensfremd. Und was wir machen ist, dass wir ein aktives Netzwerk aufbauen, das heißt nicht nur irgendwo Flyer lassen und dann gucken wir mal, was passiert, sondern wir arbeiten ganz aktiv mit unseren Netzwerkpartnern, gehen vorbei, stellen den Dienst vor, nicht einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal, bis wir wirklich Kontakt haben. Wir überlegen zusammen mit unseren Netzwerkpartnern, welche Familien haben sie denn, sind sie ansprechbar, wie kann man sie ansprechen? Also wir versuchen über ein nicht-medizinisches Netzwerk, Förderschulen, Förderkindergärten und so weiter, die Familien da zu erreichen, wo sie vertrauensvoll angebunden sind. Weil das zweite Problem, was die Familien haben, ist, ihr Kind stirbt ja nicht. Ja, Joel zum Beispiel, den ich begleite, nun, der ist jetzt 16, den begleite ich seit über 4 Jahren. Als ich in die Begleitung gekommen bin, der stirbt nicht. Das ist anders als in der Erwachsenenhospizarbeit, sondern der ist einfach schwerst krank. Und er könnte innerhalb von Wochen versterben. So, er ist aber überhaupt, das ist überhaupt gar nicht absehbar. Und wenn dann die Familie einen Flyer in die Hand kriegt, wo Hospiz draufsteht, ja, so, dann denken die, was soll ich denn damit? Auch das ist ein großes Problem. Das heißt, Kinderhospizarbeit ist für die Familien absolut erklärungsbedürftig in den Leistungen, die wir anbieten. Das passiert aber nur dann, wenn ich die Familien schon erreicht habe, wenn ich im Gespräch bin. Ja? Wenn ich nicht aktiv das Gespräch suche, kann ich diese Aufklärung gar nicht leisten. Das führt dazu, dass wir in Deutschland, tut mir leid, wenn ich das sage, eine katastrophale Begleitquote haben. Ja, für all die Familien, die nicht erreicht werden. Und daran arbeiten wir. Das machen wir anders. Und das funktioniert. Wir haben jetzt in den 4,5 Jahren, wo wir in Dortmund unterwegs sind, über 50 Kinder und Jugendliche in die Begleitung genommen. Das ist für einen Kinderhospizdienst eine sehr hohe Zahl.
Ist jetzt sehr interessant, als ich gerade gehört habe, wo ihr quasi das, oder als bevor du das beantwortet hast, so halb, wo ihr quasi an kommt, da habe ich irgendwie direkt gedacht, so Ärzte?
Gar nicht.
Ja, also wo kommt man denn darauf, dass quasi Kinder, ich sag mal, entweder schwerst krank sind, vielleicht sogar lebensverkürzend, aber nicht zwangsweise? Und wie ist es quasi möglich, dass nicht zu, ich sag mal, dieses Wort Pietät ist immer so ein bisschen doof, aber nicht zu pietätlos irgendwie anzusprechen, so übrigens, ihr Kind könnte uns vielleicht brauchen.
So. Also vielleicht zwei Beispiele dazu. Als wir hier angefangen haben, haben wir mit Professor Dr. Schneider, das ist der Leiter der Kinderklinik, zusammengesessen und dachten auch, na, das könnte ja ein guter Weg sein. Und da saß der leitende Onkologe mit dabei und dann sagte, also ich weiß gar nicht, wieso ich hier sitze, von mir werdet ihr nie eine Familie kriegen. Ja, warum denn nicht? Ja, wenn ich mit einem Flyer um die Ecke komme oder einem Angebot, ja, wo Hospiz draufsteht, dann sagt mir die Familie sofort, sie haben ein Kind aufgegeben. Ja, das kann ich nicht. Die Vertrauensbasis ist weg, die Familie macht es sowieso nicht, ist völlig sinnlos, das zu machen. Und also da sind die Familien zwar in einer akuten Notsituation, aber sie sind emotional nicht in der Lage, das Angebot anzunehmen. Das ist so, als wenn ich von einem Einbeinigen erwarten würde, dass ein Hürdenlauf unter 20 Sekunden läuft. Ja, das geht eben auch nicht. Nur eben, bei denen geht es aus emotionalen Gründen nicht. Jetzt haben wir in Frankfurt einen neuen Dienst aufgemacht vor einem guten Jahr. Und unsere Koordinatorin da, das zweite Beispiel, war eingeladen bei einer Förderschule, hat sich die Förderschule angeguckt, hat da vorher Kontakt aufgenommen mit der Physiotherapeutin da und ist dann da hingekommen. 120 Kinder und Jugendliche, die in der Schule beschult werden, die da zur Schule gehen. Davon sind über 60% lebensverkürzend erkrankt. Kein einziges Kind in der kinderhospizlichen Begleitung. Und wir wissen aus anderen Zusammenhängen, dass etwa 60% der Familien sich begleiten lassen würden. Das heißt, wir haben in Frankfurt, auch da gibt es seit über 10 Jahren einen Kinderhospizdienst. In Frankfurt haben wir die Situation, dass an dieser Schule über 40 Begleitungen nötig wären, auch gewollt wären. Und bisher war da niemand. Ja? Und wenn man bedenkt, dass ein durchschnittlicher Kinder- und Jugendhospiz in Deutschland 23 Kinder begleitet, ja, ist allein das, was an dieser einen Schule in Frankfurt, die Geschwisterkinder noch nicht mitgerechnet, an Begleitbedarf besteht, so viel wie im Schnitt 2 Kinder- und Jugendhospizdienste in Deutschland leisten.
Wow. Ja,
nur an einer Schule. Und das zeigt die Art und Weise, wie wir da rangehen, nicht über medizinische Netzwerke, wo die Familien emotional ganz schwer erreichbar sind, sondern über Orte, wo die Familien vertrauensvoll im Alltag angebunden sind.
Ja.
Vielleicht noch eine Bemerkung zu der Kinderklinik Dortmund. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir eine komplett zweite Kommunikationslinie aufgebaut haben und da steht dann drauf Kinderbegleitdienst. Da ist das Hospizwort weg. Es passiert genau das Gleiche. Das haben wir zusammen mit Professor Dr. Schneider entwickelt und haben das dann in die Klinik gegeben. Seitdem funktioniert das. Ja? Seitdem kann die Klinik Familien, die in dieser Not sind, ein Angebot machen. Wir können die Familien aufnehmen und helfen. Also oft sind es nur Kleinigkeiten, so, über die man aber nachdenken muss und auf die man kommt, wenn man darüber nachdenkt, wie können wir die Familien aktiv erreichen. Für uns ist das Erreichen der Familien eine Bringschuld von uns, keine Hohlschuld der Familien.
Ja, ist ein sehr, sehr angenehmer Perspektivwechsel und auch wieder komplett anders im Vergleich zur Erwachsenen-Hospizarbeit. Ja. Ne? Also da geht es über das Palliativnetzwerk, über die medizinischen Kontakte. Ja, aber natürlich, ne, jetzt wo du es so sagst, ergibt das durchaus viel, viel mehr Sinn, da auf die Begleitung zu gehen und weg von dem Hospizwort auch. Ne?
Genau, weil der Unterschied ist auch, also wesentliche Akteure, mit denen wir zu tun haben, die leben weiter. Ja, die Geschwisterkinder, die leben weiter. Die Eltern müssen hinterher mit dieser Situation klarkommen, dass sie ein Kind verloren haben. Ja? Und das ist bei normalen Angehörigen, einem normalen, in Anführungsstrichen Angehörigen natürlich auch so, die leben auch weiter. Nur wenn ich eben jemanden habe, der oder die am Ende des Lebens nach 80 Jahren verstirbt, dann ist das natürlich eine andere Situation des Weiterlebens. Auch da kann es gestörte Trauerwege geben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist einfach viel, viel geringer. Wir haben in der Kinder- und Jugendhospizarbeit in der Trauerphase ganz oft traumatisierte Familien, die da zurückgelassen werden.
Ja.
Und mit allem, was dazugehört.
Jetzt mal eine ganz steile Frage.
Oh ja.
Oh ja. kann man das dann nicht, also einfach generell Kinderbegleitdienst nennen? Oder ist es dann wiederum, Ja, aber oder ist es dann wiederum den Familien, die dann quasi Kinder haben, die lebensverkürzende Krankheiten haben, dann wiederum, ich sag mal, unfair? Oder wie würde das, oder weiß, also.
Warum die machen wir das nicht?
Ja, quasi. Also die.
Wir haben wir haben auf der einen Seite die Notwendigkeit, die Familien zu erreichen. So, da haben wir diesen einen Weg über die Kliniken, sind wir gegangen. Wir können auf das Wort Kinderhospizdienst leider nicht verzichten. Wir würden es gern, wenn wir das könnten. Das hat aber nichts mit den Familien zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass wir in Deutschland eine krasse Unterversorgung der Kinderhospizarbeit haben. Wir haben eine Refinanzierungsquote nach mehreren Jahren von den Krankenkassen von etwa 30%. Das heißt, die ersten 2 bis 2,5 Jahre eines Kinderhospizdienstes müssen komplett aus Spenden finanziert werden. Da kriegen wir gar nichts von den Krankenkassen. Und
dann vielleicht ein bisschen.
Und danach
quasi.
Eben ein bisschen immer mehr, sodass wir nach vielleicht 6 Jahren bei 40% Refinanzierungsquote sind. Und so ein Kinderhospizarbeit ist teuer, das ist leider so. Und um diese Spenden aufzubringen, sind wir darauf angewiesen, dass wir in der Öffentlichkeit das benennen, was wir machen. Kinderhospizarbeit.
Verstehe,
ja,
verstehe.
Das zu benennen, was wir machen, dass wir Kinder, die sterbenskrank sind, auf ihrem Weg, auf ihrem Lebensweg begleiten. Und das macht das Hospizwort ganz deutlich für alle. Das führt dazu, dass wir tatsächlich in der Lage sind, die nötigen Spenden einzuwerben, die wir brauchen, um diese Kinder zu begleiten. Also das ist blöd. Wir sind aber darauf angewiesen, weil sonst gäbe es in Deutschland keinen einzigen Kinderhospizdienst. Das ist eben das Drama.
Aber man sagt ja so schön, warum nicht beides, ne?
Ja.
Also ich finde, also ich muss sagen, ich finde beides passend. Vor allem finde ich es auch für die Familien, die gerade, also ich finde gerade für die Familien, die dann halt quasi sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind aufgegeben wird, finde ich das total fair und nett und angenehm auch. Weil es ja eben dann, wenn man sich das vorstellt, man ist in der Situation und man gibt sein Kind in den Kinderhospizdienst. Also das, wenn man das so deutet, dass man das dann natürlich schwierig sieht. Ich kann beides verstehen.
Ich kann auch beides verstehen.
Das ist
also wir würden uns dennoch wünschen, dass die Notwendigkeit nicht da wäre und die Krankenkassen ihrer gesetzlichen Pflicht zur Finanzierung der Kinderhospizdienste nachkommen würden. Weil es ist ganz klar gesetzlich geregelt. Und die Krankenkassen haben eine Rahmenvereinbarung mit den großen Trägern der Wohlfahrtspflege gemacht, die eben dazu führt, dass die Kinderhospizdienste in den ersten Jahren überhaupt nicht gefördert werden, dass sie hinterher verheerend schlecht gefördert werden. Und das führt eben auch dazu, dass wir in Deutschland ganz wenig Kinderhospizdienste haben, ja, weil das Aufbauen eines Kinderhospizdienstes ist ein finanzielles Abenteuer. In Nordrhein-Westfalen sind wir noch wirklich gesegnet damit, obwohl es auch hier, wenn man jetzt die Zahlen der nicht begleiteten Familien nimmt, eine katastrophale Zustände sind. Aber in ganz Bayern zum Beispiel gibt es 6 Kinderhospizdienste. Ja, da sind riesige Regionen, absolut blank, weiße Flecken auf der Landkarte. Und Bayern ist ein reiches Land. Warum ist das so? Weil die Förderung, weil die Finanzierung der Krankenkassen das Gründen von Kinderhospizdiensten aktiv verhindert. Das muss man leider so sagen.
Ja, wenn man die ersten 4 Jahre kein Geld verdient.
Ersten zwei, okay.
Aber ich sag mal, wenn man die ersten 2 Jahre komplett auf Spenden basiert ist und man kommt da nicht dran an die Spenden, sag ich mal, man muss da ja wirklich aktiv Menschen suchen, die einen unterstützen. Ja. Und wenn man das nicht hinkriegt, weil es einfach auch vielleicht in der Region nicht geht, ich stelle mir vor, in einer ländlichen Region, selbst wenn es da Geldgeber gibt, wie die Sparkasse etc., die das dann halt quasi müssen aus wohltätigen Zwecken oder machen oder wie auch immer, aber dann halt nichts darüber hinaus. Wie soll man das denn dann in irgendeiner Form hinkriegen? Wie soll es Hauptamtliche geben, die davon leben, die das halt dafür machen? Und wie sollen Ehrenamtliche da auch die Materialien bekommen, wenn man sie gar nicht kaufen kann?
Also wir haben Ausgaben, bevor wir in die Finanzierung der durch die Krankenkassen kommen, die ja auch dann nur einen Teil der Ausgaben ausdecken, bei einem neu gegründeten Dienst von 150.000 bis 200.000 Euro, bevor es überhaupt die ersten Euro gibt von der Krankenkasse. Das ist rasant.
Wow. Okay, also das heißt, es ist total wichtig, unterschiedlichste Akteure auch zu erreichen. Das heißt, von natürlich den Familien, die auf die Unterstützung gerne zurückgreifen möchten und da erstmal, ne, die müssen ja erstmal davon erfahren und wissen, wie komme ich da hin, was passiert da überhaupt. Dann natürlich die die Ehrenamtlichen zu akquirieren, um da die Unterstützung zu gewährleisten und dann natürlich auch noch die Spendengeber, denn, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, für all die Familien, die in der Betreuung sind, ist das Ganze kostenlos.
Absolut,
ne?
Ja.
Also das kann man, glaube ich, nicht oft genug nochmal wiederholen, deswegen, also es wird geholfen, es wird unterstützt auf wirklich unterschiedlichste, vielfältige Art und Weise und es kostet nichts, von daher ist das umso schlimmer, dass da diese Kommunikation irgendwo versandet und die Familien das gar nicht oder die so viele Familien nicht wissen, was ihnen da für ein Angebot zur Verfügung steht. Und umso trauriger, dass es da nicht mehr Sparkassen, Volksbank, Unternehmensberatungsgesellschaften gibt, die bereit sind, ordentlich Spendengelder herzublättern.
Bei den Sparkassen.
Link dazu
und
in den Shownotes.
Also bei den Sparkassen und Volksbanken möchte ich mal eine Lanze für die Sparkassen und Volksbanken brechen, weil die geben ganz viel von den erwirtschafteten Geldern regional für karitative Zwecke aus. Bei Unternehmensberatungen würden wir uns das mal
das
ein bisschen
jetzt
mehr
gelogen.
Genau. Nein, auch da gibt's tolle Beispiele für. Okay. Also da jetzt nicht auf die falschen Leute einprügeln. Aber was du gesagt hast, dass es eine toll vielfältige Arbeit ist, das stimmt, das ist das Tolle daran. Wirklich, das ist eine unglaublich vielfältige Arbeit, wenn man in dem Kinderhospizdienst mitarbeitet. Jetzt kommt der Werbungsblock, die Langeweile nie aufkommen lässt tatsächlich und die ganz viele unterschiedliche Bereiche bei den einzelnen Mitarbeiterinnen auch fordert und zur Geltung kommen lässt. Das ist toll, das ist eine tolle Arbeit. Nicht nur wegen der Inhalte, sondern auch wegen dieser Vielfältigkeit, wegen der großen Bandbreite, was wir alles zu tun haben.
Das heißt also, wer auch immer sich interessiert und ein Ehrenamt übernehmen möchte, darf sich total gerne melden. Und wenn jemand Scheu hat, irgendwie mit tatsächlich den Familien in Kontakt zu treten oder wie auch immer, das mag ja sein, ne, dass man da Berührungsängste hat, ist das auch völlig in Ordnung. Es gibt genauso gut ganz, ganz viel zu tun in der Akquise von neuen Ehrenamtlichen oder in der Akquise von Spendengebern, wie auch immer.
Nicht nur
ein
das.
Appell, sich zu melden.
Genau, Appell, sich zu melden, auf jeden Fall. Und bei uns ist das auch ein bisschen anders als viele, das vielleicht aus Ehrenämtern in anderen Bereichen, bei anderen Trägern kennen. Bei uns darf man auch richtig ran. Also man darf auch richtig Verantwortung übernehmen. Ja, es geht so weit, dass die Verantwortung beim Aufbau neuer Dienste komplett zum Teil bei uns bei Ehrenamtlichen liegt. Wir haben eine Ehrenamtliche, die hat den neuen Dienst in Regensburg komplett in Eigenregie aufgebaut, von Dortmund aus, und hat das Ganze ehrenamtlich gemacht, auch komplett eigenverantwortlich, mit Gestaltungsmöglichkeit, mit allem, was dazu gehört. Also wer Lust hat, verantwortlich auch im Organisatorischen mitzuarbeiten, nicht nur gesagt zu bekommen, mach bitte das, der ist bei uns auch jederzeit willkommen.
Da hast du jetzt
ja, ich kann das nur noch mal bekräftigen aus einer Erfahrung, auch wenn ich auf der anderen Seite bin. Entschuldigung, ich sehe deine Handzeichen nicht. Ich bin ja hier
ich
auch online.
Nur ich sehe dich auch nicht, das ist ganz schwierig. Das kennen wir doch alles gar nicht. Da fangen wir manchmal gleichzeitig an zu reden. Ist okay, wenn ich frage?
Bitte.
Ich wollte einmal fragen, du hattest ja jetzt gerade über Regensburg gesprochen.
Ja.
Dann hattest du davor über Frankfurt gesprochen. Dann ist der Hospizdienst ja hier in Dortmund gegründet. Und wie ich das so verstehe, ist ja quasi der Plan schon, deutschlandweit zu agieren. Wie, also ohne jetzt zu weit in die Details zu gehen, ich sehe dich ja dann, wenn ich dich sehe, häufig mit dem Headset auf dem Kopf. Das heißt, ich glaube, viele Telefonate passieren in deiner Organisationsarbeit. Wie funktioniert das und wie kommt ihr quasi daran, dass Menschen da vor Ort dann quasi sagen, okay, das mache ich?
Also der Anstoß muss von oder kommt von außen. Ja, wir haben jetzt in Frankfurt, Regensburg, Schwerin, Bochum und Dortmund Dienste. Das sind die Dienste, die wir im Moment haben. Und unser Ziel ist es, dass wir bis 2030 dafür sorgen, dass es in Deutschland eine bedarfsgerechte Versorgung gibt. Das kann man auf unterschiedliche Weisen machen. Wir könnten jetzt hergehen und sagen, okay, dafür brauchen wir noch 350 Dienste in Deutschland etwa oder 400 und die bauen wir jetzt alle selbst auf. Das ist natürlich Unsinn. Das würde selbst ein so engagiertes Team, wie das hier in Dortmund ist, total überfordern. Überfordert auch finanziell total, weil, wie gesagt, die ersten Jahre müssen durch Spenden finanziert werden und auch wenn viel und gerne gespendet wird, reicht das dann nicht. So, das ist ein Element davon. Das heißt, natürlich ist geplant, auch in anderen Städten weitere Dienste aufzubauen. Das geht aber nicht von uns aus so schnell, dass das reichen würde. Ein zweiter Weg ist, dass wir durch die Dynamik, die wir entwickeln, andere Träger dazu bringen, auch ins Risiko zu gehen und neue Dienste aufzubauen. Das ist tatsächlich auch schon passiert. Und wenn wir das bei 5 Diensten schon hinbekommen, dass andere in die Strümpfe kommen, kriegen wir es bei 10 oder 15 oder 20 Diensten erst recht hin. Das ist also, wir rechnen eben auch damit, dass Vorbild Schule macht in dem Fall und auch andere Träger meinen, okay, da machen wir jetzt mal mit. Das dritte ist, die dritte Säule ist, ohne was es gar nicht gehen kann, ist, dass die Krankenkassen endlich ihrer Verpflichtung nachkommen und Kinderhospizarbeit zu finanzieren. Es steht in dem Gesetz wortwörtlich drin, dass Krankenkassen verpflichtet sind, Hospizarbeit, auch Kinderhospizarbeit so zu finanzieren, dass es eine bedarfsgerechte Deckung auch im ländlichen Raum gibt. Das ist viele Jahre her, dass es dieses Gesetz gibt und die Krankenkassen verweigern diesen ihren Teil fast komplett. Und also ohne, dass wir einen anderen Finanzierungsmodus durch die Krankenkassen sehen, wird es nicht gehen. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Bestandteil unserer Überlegung, wie wir auf mittlere Sicht die Krankenkassen motivieren können, da ihrer Verpflichtung nachzukommen. Da denken wir noch drüber nach. Da gibt es auch unterschiedliche Wege, die wir beschreiten können, die wir sicher auch beschreiten werden, aber da möchte ich jetzt nicht spoilern, damit das spannend bleibt.
Lass mal lieber, das manche Sachen sagt man auch.
Ja. Also, ja, ist eine Menge Arbeit und wir wollen uns zur Arbeit stellen und auch das ist dann sehr vielfältig.
Ja. Bei all den Herausforderungen, die es da jetzt natürlich gibt, was sind die schönsten Momente? Also wenn du mal so die Werbetrommel rührst mit gewärmten Herzen, was erwartet einen an schönen Momenten?
Also wenn ich jetzt von der Begleitarbeit selbst ausgehe, also wenn wir beim Begleiten sind, ist das natürlich immer dann, wenn wir in die Familien kommen und die Kinder und Jugendlichen sich total freuen, dass wir da sind. Also ich lache selten so viel in der Woche wie in der Zeit, wo ich mit meinem Begleitjugendlichen unterwegs bin. Und wir freuen uns gegenseitig aufeinander. Und diese 2-3 Stunden, das ist eine echte Qualitätszeit. Nicht nur für Joel, sondern auch für mich. Mhm. Also ganz klar. Und das erlebe ich auch und höre ich auch von anderen Ehrenamtlichen, die in der Begleitung sind, dass wir sagen, wir wissen oft gar nicht, wer wen begleitet. Ja, begleiten die Kinder uns oder begleiten wir die Kinder? Weil es so viel Freude bereitet allen, das ist schon toll. Und da gibt es natürlich ganz besondere Momente, wenn man mal was hinbekommen hat gemeinsam, was vorher undenkbar war und sich alle darüber freuen. Also das ist schon wirklich eine einzigartige ehrenamtliche Arbeit zum Positiven. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit tatsächlich. Also ehrenamtlich begleite ich, aber hier die Arbeit mache ich hauptamtlich, weil wir so ein tolles Team haben. Also es ist unglaublich, mit was für einem Engagement und mit was für einer Freude und wie zielorientiert und toll hier alle zusammenarbeiten. Das ist wirklich jeden Tag, finde ich das total beachtlich und das freut mich total.
Ja, danke dafür. Ich kann das unterstreichen. Also das Team ist wirklich toll.
Du kennst auch schon ein paar davon.
Ja, so 2-3 sind wir über den Weg gelaufen, genau. Mhm.
Ja.
ich würde jetzt Alex einmal fragen, ob du noch eine Frage hast, die dir besonders unter den Nägeln brennt.
Mal gucken. Ja, tatsächlich. Eine Sache, die vielleicht, es gibt ja sowohl eure Arbeit als auch die Arbeit von Kinderhospizen. Ja. Was sind Sachen, die ihr lösen könnt, die quasi in einem Hospiz schwierig sind? Was sind Sachen, die Hospize lösen, wo ihr sagt, okay, da ist eine Grenze?
Auch da muss man erstmal verstehen, wozu ein Kinderhospiz da ist, ein stationäres. Auch das ist wieder vollständig anders als in der Erwachsenenhospizarbeit. In der Erwachsenenhospizarbeit sorgt ein Hospiz dafür, dass ein Mensch die letzten Wochen seines Lebens in einer sehr guten, geschützten und selbstbestimmten Atmosphäre verbringen kann. So würde ich es mal formulieren. Katrin nickt. So, und es scheint also einigermaßen gut definiert zu sein. Das ist in der Kinderhospizarbeit komplett anders. Stationäre Kinderhospize sind Einrichtungen der Entlastungspflege. Das hört sich sehr technisch an. Im Grunde heißt das, Da gehen Familien hin, um auszuruhen. Das ist die einzige Möglichkeit für eine Familie, Urlaub zu machen, ist das stationäre Kinderhospiz. Und zwar über die komplette Erkrankung des Kindes in der Regel. Weil, stellt euch vor, so eine Familie hat ein lebensverkürzt erkranktes Kind, sitzt im Rollstuhl, hat eine Windel, braucht noch nicht mehr beatmet zu sein. Und es ist einfach total kompliziert von der medizinischen Seite her. Wenn die in Urlaub fahren will, ja, dann brauchen die eine Pflegesituation vor Ort, möglicherweise einen Palliativdienst vor Ort. Die haben wenigstens einen großen Bulli voll mit irgendwelchen Sachen. So, und die Unterkunft vor Ort muss auch noch bereit und in der Lage sein, diese Situation mitzutragen. Das führt dazu, dass diese Familien in der ganzen Zeit der Erkrankung mit Geschwisterkindern und Eltern keinen Tag frei haben. Die haben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes 24-7. 7 Tage die Woche, 24 Stunden Dienst, 365 Tage im Jahr. Kein Wochenende, kein Urlaub, gar nichts. Und da ist ein stationäres Kinderhospiz die Möglichkeit, mit der ganzen Familie hin, dann kommen Ehrenamtliche und Pflegerinnen, nehmen das erkrankte Kind ab, das kriegt ein eigenes Zimmer, es gibt ein Programm für die Familie hat ein eigenes kleines Apartment, so der Vater macht vielleicht Kettensägenschnitzen und andere lassen sich bei einer Massage gut gehen oder machen irgendwas anderes. Und nach einer Woche konnte die Familie nicht nur durchschnaufen, sondern sie hat auch die Möglichkeit, abends mit Gleichbetroffenen mal entspannt am Tisch zu sitzen, ein Glas Wein oder ein Gute-Nacht-Tee oder was auch immer zu trinken und über die Situation zu erzählen und zu merken, ich bin nicht allein. Das ist die Funktion von stationären Kinderhospizen. Und eine betroffene Familie hat in Deutschland 3 Wochen Anspruch auf so einen Entlastungsaufenthalt. Wir haben in Deutschland derzeit 16 oder 17 stationäre Kinderhospize. Wir haben die vor einer Zeit mal alle angerufen, haben gefragt, wie viele Plätze habt ihr denn? Dabei ist rausgekommen, wir haben 5000 Belegungswochen in Deutschland. Das heißt, wir haben 5000 Wochen, die zur Verfügung stehen, dass Familien dort Urlaub machen oder hinkommen können. So, wir haben 50.000 Familien in Deutschland, die eigentlich diesen Anspruch hätten. 50.000 Familien, die 3 Wochen Anspruch haben. Das heißt, für eine bedarfsgerechte Versorgung bräuchten wir 150.000 Wochen. Wir haben 5000 Wochen und das meine ich mit, wir haben eine katastrophale Versorgungssituation mit kinderhospizlichen Dienstleistungen in Deutschland. Das ist im ambulanten Bereich so und das ist im stationären Bereich erst recht so. Ja, und wir haben im Moment 4 Familien in Dortmund, die händeringend, wirklich, die sind am Ende mit den Nerven, mit all ihrer Kraft, die händeringend nach stationären Kinderhospizplätzen suchen und die finden nichts, ja. Früher nächsten Jahres das erste Mal. So lange müssen die in ihrer Situation noch 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ein halbes Jahr lang komplett durchhalten. Und das sind Dramen, die sich da abspielen. Insofern, was können stationäre Kinderhospize? Genau was das, wir nicht können, genau das, dass sie der ganzen Familie eine Auszeit ermöglichen, dass die Eltern mal auftanken können, dass sie sich austauschen können, Solidarität im Kreise Gleichbetroffener. Und das können die und das ist so dringend nötig und wir haben so viel zu wenig Plätze.
Danke für den Exkurs. Ich muss sagen, das habe ich so in der, also ich habe schon 1-2 Berichte darüber gesehen, aber so in der Intensität und vor allem auch diese Engpässe so zu erkennen, das ist ja schlimm.
Das ist ein Drama, also wirklich eine Tragödie. Und wenn man so einen Bericht über ein Kinderhospiz sieht, ne, dann sieht das immer alles toll aus. Das ist ja auch toll. Diese Hospize sind tolle Einrichtungen mit tollen Menschen, die sich super um die Familien kümmern. So, was aber nie gesagt wird, ist, ja, dass die Tragödie auf der anderen Seite, wie viele Familien da gerne hin wollten und dann nie hinkommen, weil sie keinen Platz kriegen. Ja.
Ja.
Oder noch nicht mal davon wissen, dass es solche Dienste gibt. Das ist das, was die Krankenkassen rettet. Ja, sonst wird es.
Ja, das denke ich auch. Also, das ist ja jetzt auch die Intention, warum Alexander und ich diesen Podcast machen, um das Ganze tatsächlich alles ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen zu sagen: Hallo, na, Wissen schafft Möglichkeiten und auch ein bisschen weniger Angst und weniger Scheu. Und das finde ich schön. Ja.
Das finde ich auch sehr schön. Vielen Dank dafür an euch beide.
Ja, auch, also danke, dass du uns da teilhaben lassen. Das finde ich immer sehr, sehr wertvoll. Und in Anbetracht der Zeit habe ich jetzt noch unsere berühmte letzte Frage.
Okay.
Und zwar, Was glaubst
Jetzt
du?
muss ich mich aufrecht hinsetzen.
Na, genau, Contenance. die letzte Frage stellen wir jedem und die lautet, was glaubst du, kommt danach?
Wonach? Nach dem Sterben, oder?
Genau.
Ja? Keine Ahnung. Und das finde ich auch gut so. Also es bleibt doch dann auch spannend, ja? Man hat ein ganz spannendes Leben hinter sich und dann stirbt man. Und wenn das jemand spoilern würde, das wäre doch doof.
Ja, da ist was dran.
Open End.
Ja. Okay, das heißt, damit sind wir am Schluss dieser Folge angekommen. Alle Links zu Spendenmöglichkeit, zu Möglichkeit, sich zu beteiligen, in welcher Form auch immer, alle Infos zu dem Kinderhospizdienst findet ihr wie gewohnt in unseren Shownotes. Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Wir sind auf sämtlichen Social-Media-Plattformen unterwegs. Schreibt uns an, hinterlasst uns ein Sternchen, gerne auch bis zu 5. Wir freuen uns auch über Bewertungen und Kommentare auf den gängigen Podcast-Plattformen, gerne bei Spotify und Apple. Und bei all den schweren Themen heute, vergesst das Leben nicht.
Genau. Vielen Dank euch beiden.
Danke auch.
Danke, danke.
Thank you.